Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Hitlergruß, rassistische und rechtsextreme Sprüche. Kaum zu glauben, was in einer Schule im Spree-Neiße-Kreis in Südbrandenburg passiert sein soll. Lehrer der Schule haben sich in einem offenen Brief an den RBB gewandt. Sie fühlen sich mit dem Problem des alltäglichen Rechtsextremismus alleingelassen. Informationen dazu von unserem Reporter aus Cottbus, Sebastian Schiller.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein Schüler soll während des Unterrichts mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Und obwohl es dafür zahlreiche Zeugen geben soll, ist nichts passiert. Ein anderer soll Arbeit macht frei gerufen haben, als ein Lehrer ihn aus dem Klassenraum verwiesen habe. Zudem sollen Schüler mit Migrationshintergrund täglich beleidigt werden. Wer sich offen dagegen positioniere, müsse mit Konsequenzen rechnen. Das ginge so weit, dass Lehrer abends Angst hätten, alleine zu ihrem Auto zu gehen. Das schildern mehrere Lehrer gegenüber dem RBB. Sowohl die Schule als auch die Lehrkräfte sind dem RBB bekannt. Sie möchten aber unerkannt bleiben. Zum einen, weil sie den offiziellen Dienstweg nicht eingehalten haben, indem sie sich mit ihrem Brandbrief an den RBB gewandt haben. Zum anderen, um die Situation in der Schule nicht weiter anzuheizen. Denn, so sagen sie, auch das Kollegium sei gespalten. Ein Teil wolle die Probleme nicht mehr verschweigen, ein anderer Teil schaue einfach weg. Und wieder andere würden selbst Vorurteile gegenüber Schülern mit Migrationshintergrund hegen. Der Fall beschäftigt jetzt auch die Polizei, da insbesondere der Hitlergruß strafbar ist. Es wird ermittelt wegen möglicher strafbarer Handlungen in der Schule. Auch das brandenburgische Bildungsministerium hat reagiert. Man prüfe den Fall. Zudem soll das Schulamt in Cottbus mit der Schulleitung reden. Im Ministerium arbeitet man jetzt an einer Handreichung, was strafrechtlich relevant ist und was nicht. Auffällig geworden sei die Schule im Vorfeld allerdings bisher nicht. Bekannt sein müsste allerdings, dass sich bei einer Testwahl vor der Bundestagswahl schon abgezeichnet hatte, was jetzt von den Verfassern des Brandbriefes vorgeworfen wird. Wäre es nach den Schülern gegangen, hätte es eine Koalition aus der rechtsextremen NPD und der AfD gegeben, die vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird, berichten die Lehrer weiter. Ist diese Schule ein Einzelfall? Wahrscheinlich nicht. Kurz nach Veröffentlichung der Recherche melden sich Hinweisgeber und berichten von ähnlichen Fällen an weiteren Schulen in Südbrandenburg. Die Region und insbesondere Cottbus und Spree-Neiße sind den Behörden seit Jahren als Schwerpunkt rechtsextremer Aktivitäten in Brandenburg bekannt. Die Szene rund um Cottbus ist laut Verfassungsschutz eine der am besten vernetzten in ganz Deutschland. Wie es nun an der Schule im Spree-Neiße-Kreis weitergeht, ist offen. Die Verfasser des Brandbriefes fordern mehr Sozialarbeiter, die sich um demokratiefördernde Projekte kümmern sollen. Dabei kann es aber nicht bleiben. Denn auch viele Eltern seien problematisch und würden teilweise mit wilden Verschwörungserzählungen argumentieren. Die Lehrer, die sich an den RBB gewandt haben, hoffen, damit eine Debatte in der Schule, aber auch darüber hinaus anschieben zu können.
Sebastian Schiller über unhaltbare rechtsextreme Zustände, die Lehrer an mindestens einer Schule im Spree-Neiße-Kreis beklagen. Dramatische Stunden gab es in der Nacht von Montag zu Dienstag in einem Antiquitätengeschäft in Berlin-Schöneberg. Ein Mann hielt dort zwei Menschen fest. Am frühen Dienstagmorgen nahm die Geiselnahme dann ein blutiges Ende. Der Täter starb, die letzte verbliebene Geisel blieb dagegen unverletzt. Szenen wie in einem Krimi also. Unser Reporter Markus Streim hat mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin gesprochen und er schildert den Verlauf des Überfalls.
Der Tatort, ein Antiquitätengeschäft in der Keithstraße. Die mutmaßlichen Täter, zwei maskierte Männer, ein 41-Jähriger und ein 22-Jähriger. Sie fordern kurz vor 17 Uhr Geld. Doch Passanten rufen die Polizei, das LKA mit Sitz in derselben Straße, schnell da. Der jüngere Räuber gibt auf, wird festgenommen. Im Laden aber noch neben dem Komplizen der Geschäftsinhaber, 80 Jahre alt, und eine Verwandte, 62. Es kommt zur Geiselnahme. Die Frau kann das Geschäft noch vor 20 Uhr verlassen. Sie leicht verletzt, kommt zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 80-Jährige aber bleibt noch stundenlang in der Gewalt des Geiselnehmers. So Sebastian Büchner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Der ältere der beiden Täter war dann noch eine zeitlang in dem Ladengeschäft drin, bis insgesamt 2:30, hat auch damit gedroht, sich zu erschießen, wenn die Polizei nicht abziehe. Und es waren auch Verhandler vom LKA eingeschaltet, um diese Geiselnahme zu beenden. Letztlich kam es dann zu einem SEK-Einsatz und damit war dann um 2.30 Uhr nachts diese Situation dann erstmal beendet.
Zuvor hatten SEK, Mordkommission und Verhandler sich darauf verständigt, das Geschäft zu stürmen. Dabei kann der Ladeninhaber unverletzt befreit werden. Der 41-jährige Geiselnehmer wird mit stark blutender Kopfwunde abtransportiert. Kurz darauf stirbt er. Kopfschuss mit der eigenen Waffe, Eine Obduktion soll das herausfinden. Auch die Fragen nach Motiv und Hintergrund der Täter sind noch nicht abschließend geklärt, so Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft.
Der 22-Jährige ist wohl wohnhaft in Brandenburg. Beide sind iranische Staatsangehörige, aber wir haben noch keinerlei Erkenntnisse auch zu der Motivlage, warum man jetzt quasi in dieses Geschäft hineingegangen ist, ob es da eine Art Vorbeziehung gegeben hat, ob das eben einfach nur in Anführungszeichen ein fehlgeschlagener Raubüberfall dann war, der eskaliert ist. Das wird jetzt alles die weiteren Ermittlungen ergeben müssen.
Der festgenommene 22-Jährige wurde bereits vernommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Während des stundenlangen Einsatzes am Abend und in der Nacht kamen Anwohner in ihre Wohnung weder rein noch raus. Betroffene konnten in ein Hotel ausweichen. Berichte von Augenzeugen, wonach sich am Tatort auch mehrere Personen aus dem Clan-Milieu aufgehalten haben sollen, wollte die Staatsanwaltschaft heute nicht bestätigen.
Markus Streim war das zur Geiselnahme in Berlin-Schöneberg. Dort starb in der Nacht zu Dienstag der mutmaßliche Täter. Eine Woche ist inzwischen vergangen seit dem doch ziemlich überraschenden Rücktritt von Brandenburgs damaliger Bildungsministerin Britta Ernst. Als Grund gab sie mangelnde Unterstützung aus der eigenen, also der SPD-Fraktion im Landtag an. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke schien da kein Machtwort gesprochen zu haben. Und die SPD-Fraktion selbst wies jede Verantwortung von sich. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat jetzt nochmal im Potsdamer Landtag nachgehakt.
Ihr habe der nötige Rückhalt aus der SPD-Fraktion gefehlt, das machte Ex-Bildungsministerin Britta Ernst bei ihrem Rücktritt vor einer Woche deutlich. Vor allem ging es dabei um ihre Pläne zur Umwidmung von 200 Lehrer in Assistenzstellen, die die Genossinnen blockierten. Doch SPD-Fraktionschef Daniel Keller nimmt sich diese Kritik auch auf mehrfache Nachfrage nicht an.
Ich sage nochmal, wir hätten uns gewünscht, mit Britta Ernst auch diese verschiedenen Punkte, so wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben, mit guten Kompromissen auch auf den Weg zu bringen. Ich sage nochmal, wir haben verdanken Britta Ernst sehr viel. Sie hat in den letzten Krisen hervorragend gezeigt, wie sie auch in der Diskussion mit dem Parlament hier gute Lösungen findet. Und dementsprechend muss ich sagen, haben wir ihre Rücktrittserklärung zur Kenntnis genommen, hätten aber auch gerne mit ihr weitergearbeitet.
Ob dem wirklich so ist, da hat nicht nur Linken-Fraktionschef Sebastian Walter so seine Zweifel. Auch er registriert, wie die SPD-Fraktion derzeit Personaldebatten forciert, nicht nur bei der Neubesetzung des Bildungsministerpostens.
Jeder Tag, der jetzt verstreicht, der fehlt uns am Ende und dieser Tag fehlt dann auch am Ende den Schülerinnen und Schülern. Und das müssen wir verhindern und deshalb kann ich die SPD nur dazu auffordern, endlich mal von der innerparteilichen Spielchen wegzukommen und sich wieder um die Probleme in diesem Land zu kümmern.
Klar ist, SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke geht geschwächt aus dem Gerangel hinter den Kulissen hervor. Schließlich konnte oder wollte auch er den Rücktritt von Britta Ernst nicht verhindern. So attestiert ihm nun auch der Koalitionspartner CDU und ihr Fraktionschef Jan Redmann indirekt Führungsschwäche.
Ich habe den Eindruck, dass darüber selbst in der SPD recht ausführlich diskutiert wird, wie dieser Zustand dort eintreten konnte. Warum nicht rechtzeitig durch Führung auch eine solche Situation vermieden werden konnte. Daraus wird die SPD hoffentlich ihre Lehren ziehen. Sie kommt aber am Ende auch an der Klärung entscheidender Zukunftsfragen nicht vorbei.
Wer setzt sich künftig durch innerhalb der Brandenburger SPD und wer gibt die Richtung vor? Fraktion oder Ministerpräsident? Eine Frage, die die selbsternannte Brandenburg-Partei ins Wanken bringen könnte, auch mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr.
Amelie Ernst zur Lage der Brandenburger SPD. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Katastrophe in der Oder im vergangenen Jahr. Massenhaft starben Fische, vor allem weil polnische Bergwerke unerlaubt Salz in die Oder eingeleitet haben und sich dadurch eine giftige Alge ausbreitete. Wie sieht es in diesem Frühjahr im Grenzfluss aus? Ein kleines Forschungsschiff hat jetzt die jährlich wiederkehrende Fischinventur durchgeführt. Die Besatzung zieht dabei immer an den gleichen Stellen Schleppnetze aus dem Wasser. Diesmal war auch Bundesumweltministerin Lemke mit an Bord und RBB-Reporter Fred Pilarski.
Heute Morgen auf der Oder bei Küstrin-Kietz. Ein Schleppnetz wird eingeholt. Was ist drin? 8 Monate nach der Umweltkatastrophe? Das ist hier die Forschungsfrage für die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Und für Steffi Lemke, Bundesumweltministerin. Gerade hat sie die Messwerte für den Salzgehalt bekommen. Viel zu hoch, heißt es.
Ich mache mir große Sorgen um die Oder, weil wir wissen, dass nach wie vor Salzeinleitungen stattfinden. Und wenn diese mit hohen Temperaturen zusammentreffen sollten in den nächsten Monaten, mache ich mir Sorgen, dass sich die Katastrophe des letzten Jahres wiederholen könnte.
Damals hatte sich im warmen Salzwasser eine giftige Goldalge ausgebreitet und zu einem massenhaften Fischsterben in der Oder geführt. Davon scheinen sich die Fischbestände in der Oder gerade zu erholen. Bei diesem Fang ist den Forschern offenbar ein kleiner Schwarm Zopen ins Netz geschwommen. Ein Blei ist dabei, eine Güster und ein Stromgründling. Letzterer ist ein sehr kleiner Fisch, er dient anderen als Nahrung. Für den Forschungsprojektleiter Christian Wolter sind gerade solche Fische in Gefahr. Nicht nur durch Salz und Algen, sondern auch durch den Oderausbau.
Wir befürchten jetzt natürlich, dass aufgrund der geplanten Ausbaumaßnahmen, die ja genau darauf zielt, diese Sandbänke in der Schifffahrt, für die Schifffahrt sind Untiefen zu beseitigen und dass dann dieser Gründling massiv Lebensraum verliert.
Ministerin Lemke plädiert inzwischen dafür, diesen Flussausbau zu stoppen, um der Oder Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Allerdings gibt es dafür bei ihrer polnischen Amtskollegin derzeit kein Verständnis.
Fred Pilarski war das zum Zustand der Oder.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.